Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Ohne Blut können wir nicht überleben. Aber weltweit gibt es zu wenige Blutkonserven für Operationen und die Versorgung von Unfallopfern. Schon lange versuchen Forschende deshalb, Blut künstlich herzustellen. Jetzt ist es einem Forschungsteam aus den USA offenbar gelungen, rote Blutkörperchen zu produzieren, die sehr viele Eigenschaften ihrer natürlichen Vorbilder haben. Sie können zum Beispiel Sauerstoff transportieren und sich durch extrem enge Adern quetschen. Bei Tierversuchen erwiesen sich die künstlichen Zellen laut den Forschenden außerdem als gut verträglich und ziemlich widerstandsfähig. Für die synthetischen Blutkörperchen wurde zuerst eine Art Abdruck von den echten roten Blutzellen gemacht. An diese Form wurden dann mehrere Schichten aus verschiedenen Polymeren angelagert. Und zum Schluss wurden die Polymerzellen mit einer Membran überzogen, die von den natürlichen roten Blutkörperchen stammte. Im Schlaf regenerieren sich unsere Gehirne. Aber nicht nur menschliche, sondern auch künstliche Gehirne brauchen offenbar Schlaf. Das hat ein US-Wissenschaftsteam herausgefunden. Es forscht zum sogenannten Neuromorphen Computing. Das ist ein Verfahren, bei dem künstliche Intelligenzen nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns lernen. Bei einem Experiment sollte beispielsweise simuliert werden, wie das Hirn von Menschen und anderen Lebewesen das Sehen lernt. Dabei stellten die Forschenden fest, dass das Computernetzwerk nach einer langen Zeit des Lernens immer instabiler wurde. Die Forschenden hatten dann die Idee, das künstliche Gehirn mithilfe von bestimmten elektromagnetischen Signalen in eine Art Tiefschlafphase zu versetzen. Nach diesem Nickerchen lief die KI dann wieder stabil. Die Forschenden sagen, dass künstliche Gehirne offenbar nur dann nach längerem Lernen ohne Pause ermüden, wenn sie biologische Prozesse nachahmen. Dieses Schlafbedürfnis sollte man in Zukunft bei der Entwicklung von Androiden und anderen intelligenten Maschinen beachten. Social Distancing haben wir in den letzten 2 Monaten mehr oder weniger streng durchgezogen. Und das war manchmal anstrengend, weil man doch ganz gern auch was mit anderen Leuten macht. Forschende von der Uni Oxford haben überlegt, wie das möglich wäre, ohne dabei den Infektionsschutz zu vernachlässigen. Sie haben 3 Modelle durchgerechnet. In allen Modellen isoliert man sich nicht allein oder mit seiner Hausgemeinschaft, sondern in größeren Gruppen, die dann voneinander strikt Abstand halten. Also beispielsweise nur Leute in derselben Altersgruppe war eine Strategie oder nur mit Menschen, zu denen man eine feste Bindung hat, also Familie und Freunde. Alle Modelle waren rein rechnerisch beim Infektionsschutz effektiver als das allgemeine Social Distancing. Die Wissenschaftler sagen, ihre Gruppenisolation hätte zu 30% weniger Infektionen geführt. Sie vermuten nämlich, dass man das Social Distancing in einer bewusst gewählten Gruppe eher einhält und es darüber hinaus dann weniger externe Kontakte gibt. Dass sich die Corona-Maßnahmen auf so gut wie jeden Bereich unseres Lebens auswirken, dürfte inzwischen klar sein. Wie genau, das untersucht die Europäische Weltraumorganisation ESA mit einer neuen Plattform. Dort werden Satellitendaten zu Umweltthemen, zu wirtschaftlichen und menschlichen Aktivitäten und zur Landwirtschaft ausgewertet und auf einer Karte angezeigt. Also zum Beispiel, wie sich die Luftqualität, aber auch die Müllmengen in den EU-Ländern durch die Corona-Beschränkungen verändert haben. Oder wie viele Schiffe mit Rohöl vor Anker liegen, weil sie wegen der gesunkenen Nachfrage ihre Fracht nicht loswerden. Und auch, wie sich die geschlossenen EU-Binnengrenzen zum Beispiel auf den Spargel auswirken. Auf den Satellitenbildern ist unter anderem zu erkennen, dass die Luftverschmutzung in den Städten seit Beginn der Pandemie zurückgegangen ist. Die neue Plattform soll in Zukunft aber nicht nur für die Bewertung der Corona-Maßnahmen genutzt werden, auch die Umsetzung von Umweltzielen und die Rohstoffmärkte sollen überwacht werden. Wenn wir Kleidung in der Waschmaschine waschen, dann lösen sich daraus tausende winzige Fasern, die übers Abwasser in den Meeren landen. Bisher dachte man, dass es sich dabei zum Großteil um Kunststofffasern handelt. Und die sollen ja schädlich für Mensch und Umwelt sein. Ein Forschungsteam aus Südafrika hat sich jetzt aber Mikrofasern aus den Ozeanen genauer angeschaut. Ergebnis: nur 8% der Fasern bestanden aus Nylon oder Polyester. Der Rest waren pflanzliche oder tierische Fasern, also zum Beispiel Baumwolle, Wolle, Seide oder Leinen. Das war eine Überraschung, denn inzwischen bestehen 2/3 aller Textilien aus synthetischen Fasern. Die Forschenden vermuten, dass natürliche Fasern langsamer verrotten als bisher angenommen und die Fundstücke schon viel älter sind. Das könnte daran liegen, dass Wolle, Seide oder Baumwolle durch Färben und chemische Behandlung haltbarer werden. Ob diese Fasern besser für die Umwelt sind, wissen die Forschenden auch nicht. Dazu fehlen weitere Untersuchungen. Immer nur das Schlechte sehen und selten das Gute. Das kann krank machen und möglicherweise auch das Demenzrisiko erhöhen. Darauf weisen Forschende vom University College in London in einer aktuellen Studie hin. Sie haben etwa 300 Menschen im Alter von 55 plus über 2 Jahre begleitet und untersucht, wie sich negative Denkmuster auf das Alzheimer-Risiko auswirken. Dabei stellten sie fest, dass wiederholtes negatives Denken zu einem Rückgang der kognitiven Fähigkeiten führen kann. Außerdem fanden sie in den Gehirnen der Menschen mit negativen Denkmustern eher Ablagerungen schädlicher Proteine, die im Zusammenhang mit Alzheimer stehen. Die Forschenden raten, dieses negative Denken als potenziellen Risikofaktor für Demenz weiter zu untersuchen. Außerdem empfehlen sie zu erforschen, inwiefern Praktiken wie Achtsamkeit oder Meditation dieses Krankheitsrisiko verringern könnten.
Deutschlandfunk Nova.